Palermos Podcast. Wir werden dir und den Deinen Gerechtigkeit verschaffen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palermos Podcast. Mein Name ist Mirjana Palermo, neben mir liegt wie immer meine zauberhafte Fürhündin Celise und heute geht es um den Zugang zur gynäkologischen Versorgung von Mädchen und Frauen mit Behinderung. Und dazu begrüße ich Frau Dr. Rosenbaum vom Netzwerkbüro Mädchen und Frauen mit Behinderung oder chronischer Einschränkung. Hallo Frau Dr. Rosenbaum.
Hallo Frau Palermo.
Schön, dass Sie heute im Palermos Podcast sind.
Danke für die Einladung.
Vielleicht mögen Sie sich der Hörerschaft von Palermos Podcast einmal vorstellen.
Ja, also mein Name ist Monika Rosenbaum. Ich habe in Soziologie promoviert. Ich leite seit 2018 das Netzwerkbüro Frauen und Mädchen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung NRW.
Vielen Dank. Und heute soll es auch um Mädchen und Frauen mit Behinderung gehen. Ich habe es gerade schon angesprochen, es geht genauer gesagt um den Zugang zur gynäkologischen Versorgung. Wie unterscheidet sich denn der Zugang zur gynäkologischen Versorgung von Mädchen und Frauen mit Behinderung im Vergleich zu denen ohne Behinderung? Und warum ist es so wichtig, das Thema gesondert zu betrachten?
Ja, der Zugang unterscheidet sich dadurch, dass es in der gesamten Gesundheitsversorgung viele Barrieren gibt, an denen Frauen und Mädchen mit Behinderung regelmäßig scheitern und die sie teils davon abhalten, überhaupt auch nur diese Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Mhm. Das reicht von der Aufklärung das geht eigentlich schon in der Kindheit los und im Jugendalter. Aufklärung über den eigenen Körper, über Sexualität, später auch über Verhütung, Familienwunsch. Was ist, wenn eine Frau entweder schwanger werden will oder schwanger geworden ist? Das geht weiter bei der Geburt, über die Geburtsvorbereitung, Menopause. Also im gesamten Lebensverlauf gibt es einerseits Themen, in denen es um Beratung geht und um die Unterstützung dabei, eine gute eigene Entscheidung zu treffen. Und es geht natürlich immer auch um gesundheitliche Probleme und die Frage, wie gehe ich damit um? Und das ist bei Mädchen und Frauen sehr stark, ist bei allen Mädchen und Frauen einfach sehr stark auch mit sehr persönlichen Themen verbunden. Ne? Wie bin ich als Frau? Wie sehe ich mich selbst? Wie möchte ich leben? Und wenn ich dazu keinen Zugang habe, dann erschwert es mir ganz erheblich, mich auch als eine richtige Frau zu fühlen. Mhm. Im Einzelnen sind diese Barrieren auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also es fängt dabei an, dass ich erstmal auch wissen muss, ob ich das Recht habe, überhaupt zur frauenärztlichen Untersuchung zu gehen oder in eine gynäkologische Praxis zu gehen. Das wissen ja viele auch gar nicht. Das geht weiter dahin, dass ich den Weg schaffen muss, wenn ich eine Mobilitätsbeeinträchtigung habe, ist das eine ganz große Hürde, das ist die meisten Menschen am schnellsten verstehen. Wie finde ich eine Praxis, in die ich zum Beispiel jetzt mit einem Rollstuhl komme? Also ich muss dahin kommen, ich muss hineinkommen, ich muss mich umziehen können, das heißt, ich brauche Bewegungsspielraum. Ich brauche einen gynäkologischen Untersuchungsstuhl, auf den ich nach Möglichkeit mit eigener Hilfe mich übersetzen kann. Mhm. Oder wenn das mit eigener Kraft nicht geht, brauche ich zum Beispiel vielleicht sogar einen Hebelift. Und das sind also ganz viele Stellen, das könnten wir jetzt durchgehen, je nach unterschiedlichen Beeinträchtigungen und immer gucken, was können da die Barrieren sein und wie sieht da gerade die Situation aus? Also es reicht auch zum Beispiel bei denjenigen, die leichte Sprache brauchen. Mhm. Ja, das betrifft sowohl Menschen, die einfach jetzt das brauchen, damit sie es gut verstehen. Die brauchen eine sehr leichte Erklärung. Das trifft natürlich genauso auch diejenigen, die einfach Deutsch nicht so gut beherrschen. Ja, wenn ich da nicht gut erklärt kriege, wie komme ich dahin, wie sind die Öffnungszeiten, wenn ich in der Untersuchung nicht mit einfachen Worten erklärt bekomme, was ich habe oder welche Entscheidungen ich treffen kann, dann nützt mir das wenig. Oder wenn ich eine Begleitung dabei habe und wenn der Arzt oder die Ärztin nicht mit mir spricht, sondern mit meiner Begleitung. Mhm. Auch das macht es für mich sehr schwer, die Inhalte zu verstehen, aber auch mich ernst genommen zu fühlen als Frau, die Entscheidungen über ihr Leben treffen kann und die ernst genommen wird mit ihren gesundheitlichen Beschwerden. Das ist ja schon für andere, alle Frauen bei bestimmten Krankheiten, ich sag mal Endometriose, das mhm. ist eine Krankheit, wo viele Frauen sagen, sie haben sehr lange gebraucht, bis es diagnostiziert wurde. Wenn ich jetzt nicht ernst genommen werde, dann macht es das noch mal schlimmer. Also ob es jetzt räumliche Barrieren sind oder Barrieren in der Haltung, mit der ich zu tun habe, das kann alles dazu beitragen, dass ich eben keinen Zugang zu Gesundheit angeboten habe, so wie ich da eigentlich ein Recht drauf habe.
Mhm. Und letztendlich auch das Recht auf Selbstbestimmung, was dadurch ja auch verwehrt wird.
Genau, also Selbstbestimmung ist ein ganz großer Bereich beim Thema, und der ist sehr eng verknüpft mit dem Thema Gynäkologie. Mhm. Und umgekehrt ist es gerade bei Mädchen, die seit ihrer Geburt mit einer Beeinträchtigung leben, ist das oft eine Erfahrung, die die gemacht haben, dass sich ja letztendlich schon vorgeburtlich oft, mischen sich ja schon die ersten Experten in mein Leben ein. Wenn der schwangeren Frau gesagt wird, ihr Kind hat vielleicht eine Behinderung, sie müssen dieses und jenes machen. Wenn das Kind zur Welt kommt, dann wird es untersucht, vermessen, es werden Therapien angeordnet, es wird mir immer gesagt, ja, das ist jetzt wichtig für dich, das muss jetzt sein, ganz egal, wie unangenehm das auch ist, mhm. ob es vielleicht schmerzhaft ist. Und das macht es ganz, ganz schwer, eben auch ein Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen und auch selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu lernen. Wenn ich immer mir anhöre, das ist unangenehm, aber es ist zu deinem Besten. Mhm. Für mich ist deshalb in meiner Arbeit das ein Thema, das ganz eng verknüpft auch ist mit dem Thema Gewaltschutz oder eben mit der Hilfe nach Gewalt, weil das oft von Tätern missbraucht wird, die auch da sagen, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, das muss jetzt, das ist jetzt gut für dich. Mhm. Also dieses sich durchsetzen, sich ernst genommen fühlen und auch immer wieder zu lernen, das möchte ich nicht. Da ist insbesondere die frauenärztliche Versorgung ein ganz, ganz wichtiger Bereich, das ist ein Schlüsselbereich.
Mhm. Absolut. Welche Rolle spielen denn Jungen und Männer hinsichtlich der Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen? Ich denke, dass sie jetzt keine aktive Rolle spielen, aber vielleicht eine passive.
Das ist wie das gesamte Umfeld. Das ist natürlich immer die Frage, das ist ja die Frage auch, welche Rolle spielen Jungen und Männer insgesamt auch für die Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen? Mhm. Also sind das Partner, die es auch unterstützen, ne, die sagen, die mich auch entscheiden lassen. Das ist ja der Punkt. Ne? Wie kriege ich es hin, dass ich in meinem Privatleben, Sie meinen wahrscheinlich jetzt insbesondere auch, ich sag mal Familie, ach, nicht Familie, aber Liebe, genau, Liebe, Zärtlichkeit, genau. Sexualität, da ist es eigentlich kein Unterschied zwischen ob es eine Behinderung gibt oder nicht. Es geht immer darum, ich muss Respekt haben und ich muss mir auf beiden Seiten klar machen, nur Ja heißt Ja. Mhm. Und das ist ja, da sind wir einen ganz weiten Weg gegangen. Es ist ja noch nicht so lange her, dass Frauen mit Behinderung auch im Sexualstrafrecht noch eine Sonderrolle gespielt haben. Das ist seit 2016 erst der Fall, dass Frauen mit und ohne Beeinträchtigung komplett gleich behandelt werden.
Das ist schon Wahnsinn.
Das ist wirklich gruselig.
Ja, definitiv. Aber auch da schreitet der Gewaltschutz von Mädchen und Frauen mit Behinderung ja voran, wenn Sie sagen, 2016 wurde es dann auch endlich gleichgestellt. Wie setzt sich denn die Politik und auch Gesellschaft für den barrierefreien und bedarfsgerechten Zugang zu gynäkologischen?
Auf der einen Seite würde ich sagen, es gibt kleine Fortschritte. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Aktionsplan, den das Bundesministerium für Gesundheit im Dezember verabschiedet hat. Im Koalitionsvertrag im Land Nordrhein-Westfalen wurde ein Maßnahmenpaket angekündigt. Es gibt einzelne Städte, die sich dieses Thema vornehmen, auch hier, jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, wie Herne zum Beispiel. Wir hatten ja gerade die Fachveranstaltung.
Genau.
Münster ist ein anderes Beispiel, wo man merkt, es gibt also das Thema wird auch gesehen, das wird auch angesprochen und es gibt eine generelle Bereitschaft, etwas zu tun. Aber gleichzeitig beobachten wir, und das Netzwerkbüro gibt es jetzt seit fast 30 Jahren, also ich beziehe mich da auf die Erfahrungen meiner Vorgängerinnen, dass dieser Offenheit nur sehr, sehr langsam konkrete Schritte folgen. Wir fordern jetzt immer noch Verbesserungen, die schon 2003 in Nordrhein-Westfalen im Bericht der Enquete-Kommission zum Thema Frauengesundheit gefordert wurden oder 2013 in einer großen Entschließung auf Landesebene. Also das sind alles keine originellen Forderungen heute. Barrierefreiheit und Gynäkologie, da bewegt sich alles sehr, sehr langsam. Ich muss das wirklich jetzt ganz vorsichtig ausdrücken, weil es manchmal einfach sehr frustrierend ist.
Verstehe.
Wir bekommen Anrufe von einer Frau, die sagt, ich brauche einen Hebelifter. Ich brauche also eine zusätzliche technische Unterstützung, um vom Rollstuhl auf den gynäkologischen Stuhl zu kommen. Und ich finde in ganz Nordrhein-Westfalen keinen. Das sind so Situationen, die mich etwas ärgerlich zurücklassen.
Verstehe ich. Ja.
Oder ich kenne mittlerweile einige Frauen, die mir gesagt haben, ich war noch nie beim Frauenarzt. Aus ähnlichen Gründen. Entweder weil sie einfach nicht hinkommen, weil sie wissen, sie brauchten eben eine technische Unterstützung, um überhaupt in den gynäkologischen Stuhl zu kommen. Ich habe eine Frau erlebt, die erzählt hat, dass sie zwar aktuell eine gute Versorgung hat, eine zugewandte, menschlich sympathische Gynäkologin besucht, dass das aber nur funktioniert, weil ihre Mutter ihren Rollstuhl kippt. Und die ist jetzt, oder die war, als wir miteinander gesprochen haben, war die auch schon über 80. Das sind so Beispiele, wo ich denke, irgendwas funktioniert da noch nicht in unserer Politik, dass es auf der einen Seite menschenrechtlich gefordert ist, dass auch Frauen und Mädchen, Männer und Jungs mit Behinderung denselben Zugang zu gesundheitlicher Versorgung haben, wohnortnah in der gleichen Qualität und noch mit Wunsch und Wahlrecht wie alle anderen Menschen.
Ja.
Dass es aber immer wieder, dass solche Einzelfälle vorgestellt werden, wo ich denke, das ist ja Zufall, dass die jetzt überhaupt mitkriegen, dass wir diese Veranstaltung machen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen in einer ähnlichen Situation leben, die einfach nicht drüber sprechen. Wie kann das sein? Wie kann das bei uns sein, dass es immer noch Frauen gibt, die noch nie beim Frauenarzt waren?
Oder eben Frauen, die sich für ihre Hilfsmittel vielleicht auch noch rechtfertigen müssen. Also auch ich kenne das in der gynäkologischen Versorgung, dass ich mich für meinen Assistenzhund rechtfertigen muss, dass ich in diese Praxis durfte. Und wenn dann auch nur zu speziellen Zeiten mit dem Argument, dass die Patienten sonst gehen würden. Und dann überlegt man sich natürlich auch dreimal, ob man da nochmal hingeht oder nicht und wo man stattdessen hingehen könnte und wie der Weg ist, ob man das überhaupt hinbekommt von der Mobilität, in welcher Stadt der Arzt ist und so weiter und so fort. Also viel, viel mehr Hürden als Frauen ohne Behinderung in dem Moment oder Patientinnen.
Ja, das ist genau, wie Sie es gesagt haben. Es ist eine ganze Kette von Überlegungen, die für jeden einzelnen Besuch notwendig sind.
Ja.
Und das hält viele Menschen dann einfach davon ab. Und im Ergebnis ist der Gesundheitszustand von Frauen mit Behinderung, je nach Beeinträchtigung und auch je nachdem, in welchem Alter sie die Behinderung oder die Beeinträchtigung erworben haben, ist dann eben schlechter, als er eigentlich im Mittel der Bevölkerung sein sollte.
Ja.
Es gibt ein anderes Problem bei Frauen, die in Wohneinrichtungen, also in besonderen Wohnen leben und die Begleitung brauchen. In Bremen wurde gerade eine Studie veröffentlicht, die haben unter anderem auch Fachkräfte aus der Eingliederungshilfe befragt, wie es bei ihnen in den Einrichtungen oder in den Wohnangeboten aussieht mit dem Zugang der Frauen zu gynäkologischer Versorgung. Und von den Zahlen sind ungefähr 20% der Frauen gehen gar nicht. 10% dann, wenn die Fachkräfte Zeit haben. Und 15%, wenn es Beschwerden gibt.
Okay.
Und gerade mal etwas mehr als die Hälfte gehen regelmäßig zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt. Und da weiß ich auch nicht ganz genau, was regelmäßig bedeutet.
Mhm.
Also da ist ja nochmal die Abhängigkeit jetzt von den Ressourcen im System, die noch dazukommt. Das macht es ja auch nicht einfacher.
Ganz im Gegenteil, wo wir auch wieder beim Thema Selbstbestimmung wären.
Genau.
Was natürlich da bei Menschen in besonderen Wohnformen natürlich ja nochmal mehr Herausforderungen mit sich bringt, wie Sie ja gerade sagten. Gibt es denn auch schon praxisnahe Ansätze und Beispiele, wo der Zugang gelingt, wo die Versorgung gelingt?
Also auf der einen Seite gibt es natürlich auch Praxen, die relativ barrierefrei sind. Das muss man ja auch sehen. Es ist oft ein bisschen ein Geheimtipp und die Ärztinnen und Ärzte sind in der Regel nicht sehr interessiert daran, dass bekannt wird, dass sie sich besonders viel Zeit nehmen und dass sie vielleicht besonders barrierefrei sind, besonders respektvoll auch sind, weil das eben dann teilweise auch mehr Zeit erfordert und weil sie ein bisschen Sorge haben, dass zu viele von diesen zeitaufwendigen Patientinnen kommen. Das ist etwas, was auch immer wieder berichtet wird.
Okay.
Es gibt aber auch, das ist so eine Alternative, zentralisierte Angebote, die dann eben räumlich versuchen, eine maximale Barrierefreiheit herzustellen. Zum Beispiel in Bremen, da gibt es eine Spezialambulanz, die ist dort angesiedelt seit fast 15 Jahren, ich glaube seit 2011 oder 2012, im städtischen Klinikum Bremen-Mitte. Das war damals die Idee zu sagen, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, wirklich maximal barrierefrei für die Frauen in Bremen den Zugang zu gynäkologischer Versorgung sicherzustellen.
Mhm.
Und wir hoffen, dass sich das dann verbreitet auch insgesamt in den gynäkologischen Praxen in Bremen.
Mhm.
Das wurde jetzt im Rahmen der schon erwähnten Studie ebenfalls überprüft. Und es stellt sich raus, einerseits dieser Effekt auf die anderen Praxen war jetzt leider nicht nachweisbar. Also die sind dadurch jetzt nicht barrierefreier geworden. Und dieses Spezialangebot, das immer mittwochs nachmittags geöffnet war. Ne? Also da haben sich mehrere Gynäkologinnen zusammengetan und haben dann abwechselnd mittwochs nachmittags in diesem Raum, in dem Klinikum, Untersuchungen durchgeführt.
Klasse.
Das hat zwar zu einer besseren Versorgung geführt, hat aber auch eine ganze Reihe von Nachteilen. Zum Beispiel haben die, so, die Initiatorinnen, die auch befragt wurden und auch befragte Frauen gesagt, sie haben eine lange Vorlaufzeit. Das ist nichts für den kleinen Kontrollbesuch mal eben zwischendurch. Es ist auch nicht geeignet, zum Beispiel für die Begleitung in der Schwangerschaft, weil ich eben immer wieder wechselnde Ärztinnen da habe. Also diese, der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, der bei so intimen Themen wie sexuell übertragbare Krankheiten, Fruchtbarkeit und so weiter, der ja auch wichtig ist, das ist in diesem Kontext nicht gegeben. Es hängt sehr stark von der, von dem Engagement der Gynäkologinnen ab. Und da wurde gesagt, dass im Moment es so aussieht, als ob da auch kaum junge Kolleginnen nachwachsen. Also es gibt eine Reihe von Problemen, selbst in so einem übersichtlichen Stadtstaat wie, wie Bremen. Oder München, die haben im Jahr 2021 ebenfalls eine, auch ein ähnliches Angebot aufgebaut. Das ist dort angesiedelt im Gesundheitsamt. Und ist eine Kooperation auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Also ist ein ganz breiter Trägerkreis. Die haben etwas geschafft, was auch interessant ist. Die haben eine etwas bessere Vergütung herausverhandelt und haben eben alles, was so an gesetzlichen und sonstigen Möglichkeiten war, genutzt, um an der Stelle auch das etwas attraktiver zu machen für Ärztinnen und Ärzte. Also es gibt gute Beispiele, die haben aber auch ähnliche Probleme, dass es eben immer wieder die wechselnden Ärztinnen sind und dass es nicht so eine Wahlmöglichkeit gibt. Ne? Also es gibt keine, noch keine perfekten Lösungen. Es gibt aber eine Reihe auch von Sammlungen, zum Beispiel von unserem Rechtsträger, der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe in NRW. Die haben so eine Übersicht. Was können Praxen tun, um mit wenig Aufwand ein bisschen barrierefreier zu werden? Sowas gibt es auch. Und das sind zum Beispiel auch Ansätze, das nochmal auch bekannter zu machen, damit einfach mehr Praxen mehr Barrierefreiheit haben.
Ja, absolut. Aber richtig.
Genau, die Extremfälle sind davon, denen hilft das natürlich noch nicht.
Natürlich.
Ja, und da gibt es zu viele von.
Was würden Sie sich abschließend für Nordrhein-Westfalen wünschen?
Für Nordrhein-Westfalen wünsche ich mir einerseits, dass dieses Maßnahmenpaket, was die Landesregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung oder ihrem Koalitionsvertrag beschlossen hat, dass das tatsächlich kommt, dass es da auch von Landesebene sowohl Druck als auch Unterstützung gibt, damit Praxen sowohl bei Einzelmaßnahmen finanziell unterstützt werden, dass auch nochmal unterstützt wird, dass es Schulungen gibt, Sensibilisierungsmaßnahmen, solche Dinge, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir müssen auf der einen Seite auch mehr, ich glaube, mehr Druck erzeugen und auch als Patientinnen nochmal auch klar machen, dass wir Barrierefreiheit in Praxen, dass wir darauf achten und dass wir das einfordern.
Ja.
Und das ist was, was ich mir wünschen würde, was auch alle Hörerinnen und Hörer ihres Podcasts mitnehmen zu ihrer nächsten, zum ärztlichen Besuch, egal in welcher Praxis. Aber ich glaube, also Unterstützung und Druck, das ist etwas, was ich mir für NRW wünschen würde. Und auch mehr Austausch, sowohl zwischen den Städten, die an dem Thema dran sind, um wirklich da auch nochmal zu gucken, was sind eigentlich die, an welchen Stellen können auch Kommunen etwas verändern. Wir haben demnächst wieder Kommunalwahl und dann gehen hoffentlich auch wieder engagierte Kommunalpolitikerinnen in ihre neue Amtsperiode und wollen was verändern. Darauf hoffe ich tatsächlich auch.
Da sehe ich in Herne in jedem Fall eine Menge Potenzial. Sie haben gerade die Fachtagung Free as a Bird angesprochen, die eben in Herne veranstaltet wurde. Und dort ging es eben explizit um den Zugang zur gynäkologischen Versorgung von Mädchen und Frauen mit Behinderungen. Und dort war auch Frau Jordan, die Sozialdezernentin der Stadt Herne, vertreten, die sich eben auch für das Thema stark macht und sich eben engagiert und dieses auch in andere politische Gremien weiterträgt, um es eben auch dort zu platzieren.
Das hat mir auch sehr gut gefallen. Auf der einen Seite, dass es eben in Herne auch immer wieder diese Zusammenarbeit gibt von Inklusion, Gleichstellung und Gesundheitsamt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Zusammenstellung von drei städtischen Akteursgruppen, die einfach zusammen eine Menge bewegen können.
Ja.
Das erzähle ich tatsächlich auch in anderen Kommunen, weil ich das wirklich beispielhaft finde, mhm, und das über einen langen Zeitraum. Aber auch, dass sich Verantwortliche, dass sie das verstehen, um was es geht und sagen, ja, genau, mir ist das ein wichtiges Thema und ich nehme das auch mit. Das finde ich ist ganz wichtig und da müssen wir mehr hinkommen. Und dafür ist es aber auch wieder wichtig, dass viele Frauen auch in diesen Gremien sitzen. Weil gerade Gynäkologie, das merken wir ja immer wieder, dass das für Männer nicht so ganz leicht fassbar ist, mhm, um was es eigentlich geht.
Ja.
Und ich glaube, da ist es hilfreich, es selber auch, erlebt zu haben, um zu wissen, nee, Gynäkologie, das verstehe ich, da müssen alle hinkommen.
Genau, ja. Definitiv. Vielen Dank für das Thema, vielen Dank für die Schlussworte und ja, dass Sie uns wirklich einen Einblick in dieses bedeutende Thema auch gegeben haben, was ja viele, viele Menschen einfach betrifft. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Genau. Ich danke Ihnen.
Wer ab sofort keine Folge vom Palermos Podcast mehr verpassen möchte, der schaut doch gerne mal bei Spotify, YouTube oder auf der Internetseite der Stadt Herne vorbei. Und wem der Podcast gefällt, der lässt gerne ein paar Sterne oder einen Daumen da. Wer mitmachen möchte und etwas zum Thema Inklusion beizutragen hat, der wendet sich gerne an miriana.palermo@herne.de.